Im Jahr 1791 hat in Haiti eine Revolution stattgefunden, bei der schwarze Sklavinnen gegen ihre weißen Herren aufbegehrt sind. Und sie haben sich damit selbst befreit quasi. Und 1804 entstand dadurch in Haiti der erste unabhängige Staat in Lateinamerika und der erste Staat, der durch ehemalige Sklaven gegründet wurde. In schwarzen Befreiungstheorien ist die haitianische Revolution bis heute ein bedeutender Bezugspunkt. Und nur 3 Jahre nach der Revolution schrieb Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes über die Herr-Knecht-Dialektik. Dabei geht es um den ständigen Kampf des Knechts, also des Sklaven, um seine Anerkennung. Susan Buckmores untersucht in ihrem Essay Hegel und Haiti aus dem Jahr 2000 genau diese Verbindung zwischen Hegels Theorie und der haitianischen Revolution. Damit stellt sie die Hegel-Forschung, aber auch unsere eurozentrischen Vorstellungen von Geschichte und Philosophie auf den Kopf. Im Deutschen wurde der Essay gemeinsam mit einem Text von ihr über die Universalgeschichte veröffentlicht. Ich habe mit Christian Frings geredet. Er schreibt und referiert zu Marxismus und zu Sklaverei. Er hat in der Zeitung Analyse und Kritik Artikel zu Haiti und eine Rezension zu Buckmores Werk veröffentlicht. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie es sein kann, dass diese ja sehr naheliegend erscheinende Verbindung zwischen Hegels Denken und der haitianischen Revolution so lange nicht in der Wissenschaft thematisiert wurde.
Ich denke, es hat 2 Gründe. Also es hat einmal den Grund, dass die Philosophiegeschichte sehr stark bisher dazu geneigt hat, eine lokal begrenzte, eine europäische Geschichte zu sein, keine Globalgeschichte. Man hat sich also Diskurse unter den Philosophen angeguckt. Umgekehrt auf der anderen Seite, die Erforschung der Sklaverei hat sich wenig um Philosophiegeschichte gekümmert. Also das ist eine Trennung erstmal. Es gibt eine ganz interessante parallele Trennung. Wir haben eine große Forschung zur Sklaverei in den USA und wir haben eine große Forschung zur Arbeiterbewegung. Aber auch das sind 2 komplett getrennte Bereiche und erst in jüngster Zeit, darauf bezieht sich Susan Buckmores auch, haben Leute versucht, zum Beispiel in diesem Buch von Peter Leinbau und Markus Redeker, die vielköpfige Hydra, die verborgene Geschichte des revolutionären Atlantik, haben versucht, diese beiden Geschichten zusammenzubringen und zu zeigen, wie das zusammengehört.
Und ich erinnere mich, dass Buckmores auch darüber schreibt, dass so eine gewisse Funktion im Aufbau der Klassengesellschaft erfüllt, diese getrennte Blick. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das macht sie vor allen Dingen dann in dem 2. Essay zur Universalgeschichte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie bezieht sich da auf einige Sklavereiforscher, die das auch untersucht haben, was aber oft nicht so richtig wahrgenommen wird. Das ist die Funktion des Abolitionismus der damaligen Zeit für die Legitimation von Lohnarbeit, also der neuen Form der Ausbeutung. Das war ganz wichtig in den Debatten 17. und 18. Jahrhunderts, um Lohnarbeit als so das neue, ideale, freie Modell von Arbeit zu legitimieren, es gegen Sklaverei abzugrenzen. Und deswegen, wir sprechen heute so etwas kritisch vom abolitionistischen Diskurs, also einer schematischen Gegenübersetzung von Sklaverei oder unfreien Arbeitsformen und freier Arbeit im Sinne von Lohnarbeit. Und da knüpft sie auch an die Kritik von Marx, die sagen, Lohnarbeit ist nach wie vor eine Form von Zwangsarbeit, es ist Ausbeutung, es ist eben nur gekleidet in die Form des freien Arbeitsvertrages, der mystifiziert, dass dahinter ein Ausbeutungsverhältnis lauert. Dieser Zusammenhang, also dass Lohnarbeit im Grunde nur eine versteckte Form von Sklaverei ist, wie Marx das im Kapital auch analysiert, das musste durchbrochen werden. Und deswegen bedurfte es dieser Gegenüberstellung, um zu sagen, das eine ist also was ganz anderes. Und Susan Buckmores sagt das so sehr prägnant, das war im Grunde die Niederlage der englischen Arbeiterbewegung, dass sie sich darauf eingelassen hat, also dass wir das als eine Form der freien Arbeit akzeptieren, statt gegen die Ausbeutung zu kämpfen.
Und deswegen musste das quasi in den Disziplinen in der Wissenschaft getrennt werden, damit halt irgendwie diese Phänomene, die Sklavenaufstände zum Beispiel und die Kämpfe in Europa nicht zusammengedacht werden.
Man kann sie so rein funktionalistisch sehen, sondern das hat sich in so einem Wechselspiel entwickelt. Mhm. Dadurch, dass es diese Ideologie gab, dass man es eben so getrennt hatte, wurde es dann auch an den Universitäten in getrennten Disziplinen, Fachbereichen, Forschungsrichtungen verankert, das verfestigt das dann wieder und das stabilisiert dann wieder diese Trennung. Also das gilt ja auch für viele andere Sachen. Also in seinem letzten Buch hat Immanuel Wallerstein vierten Band seiner großen Weltgeschichte hat er das beschrieben an der Herausbildung von Ökonomie, von Soziologie, von Ethnographie, also wie das eigenständige Wissenschaften wurden, die es ja teilweise vorher gar nicht waren. Also für jemanden wie Hegel oder auch für Marx gab es eher so eine Einheit der Wissenschaft, das gehörte irgendwie alles zusammen. Und im Rahmen der Professionalisierung, der Institutionalisierung von Wissenschaft, ist das dann so aufgetrennt worden. Und auf einmal hast du irgendwie einen Bereich, der nennt sich Ökonomie, da geht es scheinbar um rein sachlich-ökonomische Verhältnisse. Und daneben steht die Soziologie, da geht es dann um die sozialen Beziehungen.
Die Kämpfe von Schwarzen und Weißen bzw. die Kämpfe von Sklavinnen und Arbeiterinnen wurden also in der Wissenschaft selten zusammengedacht. Das zeigt sich auch daran, dass der Sklavenaufstand in Haiti und Hegels Philosophie über Freiheit und Anerkennung lange nicht in Verbindung gebracht wurden in der Wissenschaft. Für Buckmoss geht diese Abgrenzung zwischen Lohnarbeit und Sklaverei mit einer Verschleierung des Ausbeutungsverhältnisses der Lohnarbeit einher. Und im Gegensatz zur Sklaverei erscheint die Lohnarbeit somit als frei und fair. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, dass in der Hegel-Forschung eigentlich diese Herr-Knecht-Dialektik als etwas Metaphorisches verstanden wurde. Und das hat dann ja Susan Buckmoss ein bisschen durchbrochen mit ihrem Essay. Kannst du vielleicht nochmal die Thesen aufzählen für uns, an denen sie belegt, dass Hegel sich damals auf Haiti bezog?
Also es ist erstmal eine Spurensuche, liest sich fast wie ein guter Krimi, dass sie einfach anguckt, was hat Hegel mit Sicherheit gelesen, also zum Beispiel diese Zeitschrift Minerva, dann guckt sie sich an, welche Artikel zu Haiti sind da erschienen, welche Literatur hat es gegeben. Sie stützt sich teilweise auch die deutsche Rezeption der haitianischen Geschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie viel da geschrieben worden ist, welche Bücher, was übersetzt worden ist. Das muss man sich heute einfach nochmal klar machen. Wenn du heute sagen würdest, was war denn der 11. September oder was war irgendwas weltbewegendes Ereignis, so war damals die haitianische Revolution. Alle haben darüber geredet, da sind Stücke drüber, Gedichte, Theaterstücke drüber geschrieben worden. Das hat die Menschen ungeheuer bewegt. Und das ist gar nicht so einfach, das heute wieder bewusst zu machen, weil es dermaßen vergessen worden ist. Das muss sie also erstmal freilegen. Sie muss sozusagen Ausgrabungsarbeiten machen. Schutt beiseite räumen und zu zeigen, schau mal, das gab's doch alles, das muss doch Hegel irgendwie gekannt haben, das muss er gelesen haben. Und das sind die Indizien, wo sie wirklich sehr viele Sachen findet. Und sie versucht es dann in einem zweiten Schritt zu verbinden mit dieser von Hegel entwickelten Dialektik selbst zu entwickeln. Und so nur ganz grob gesagt, bei Hegel ist es ein Schritt in der Entwicklung des Selbstbewusstseins, kann man es jetzt sagen, auch ein Schritt in der Entwicklung der Menschheit. Also, und es gibt einen wechselseitigen Ringen um die wechselseitige Anerkennung, gibt es einen Kampf auf Leben und Tod, der damit endet, dass der eine sich als Knecht dem anderen, dem Herrn hingibt, für ihn arbeitet, ihm unterwürfig ist. Das ist sozusagen die erste negative Form einer Anerkennung. Sie ist nicht symmetrisch, sie ist asymmetrisch, diese Anerkennung. Knecht und Herr erkennen sich wechselseitig an. Und dann macht Marx was sehr Interessantes, und deswegen beziehen sich auch viele darauf. Er zeigt, wie in diesem Herrschaftsverhältnis selber eine Dialektik, ein Umschlag passiert, weil nämlich der Herr den Knecht für sich arbeiten lässt. Und wir haben es jetzt mit einem Dreiecksverhältnis zu tun, Herr, Knecht und Natur. Der Herr möchte Dinge aus der Natur für seine Bedürfnisse, für seine Begierde. Er kann das aber nicht selber, sondern er lässt den Knecht arbeiten. Der Knecht ist also eigentlich derjenige, der die Widerständigkeit der Natur, der Dinge überwindet und Lebensmittel, Genussmittel für den Herrn zur Verfügung stellt. Es geht um Konsum, es geht um Herrschaft, es geht um Arbeit, es geht um Ausbeutung. Und der Knecht wird jetzt in dieser Dialektik eigentlich der durch sein Arbeiten, durch seine Auseinandersetzung mit Natur sich entwickelt, während der Herr nur ein passives Element in diesem Prozess ist. So, und da sagt sie, also das ist ja wirklich grob zusammengefasst, und dann sagt sie, Susan Buckmoss, wenn wir uns das jetzt auf die damalige Situation ziehen, was waren die großen Genussmittel der damaligen Zeit? Das waren eben solche Dinge wie Zucker, Kaffee, Tabak, und sie sagt, da ist es eben naheliegend, dass genau, wenn das so eine Dialektik ist, wo also die Arbeit und die Erzeugung von Genussmitteln so eine Rolle spielt, dann ist es eigentlich viel naheliegender, das auf die haitianische Revolution zu beziehen.
Susan Buckmoss belegt also, dass sich Hegel mit den Geschehnissen in Haiti beschäftigt hat und nicht nur mit der Französischen Revolution. Sie zeigt außerdem, wie sich die damaligen globalen Produktions- und Konsumverhältnisse zwischen Haiti und Europa in Hegels Herrknecht-Dialektik widerspiegeln. Wie wurde Ihr Essay von postkolonialen TheoretikerInnen rezipiert und vielleicht auch kritisiert?
Von namhaften postkolonialen Theoretikern habe ich wenig sozusagen explizite Auseinandersetzungen gefunden. Was natürlich völlig klar ist, Susan Buckmoss sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil sie knüpft durchaus an der Zielrichtung postkolonialer Theorie an, wenn wir sie so verstehen, dass die Bedeutung der kolonialen Situation für die gesamte Moderne in den Blick genommen wird. Steht ja im Grunde als eine Kritik an solchen eurozentristischen Entwicklungsvorstellungen, dass sich halt in Europa eine Moderne entwickelt hat und die anderen Teile der Welt, die hinken hinterher oder müssen das im Rahmen einer nachholenden Entwicklung vollziehen, sondern diese Moderne, wie sie sich in Europa entwickelt hat, dadurch konstruiert ist, dass sie sich dieses andere, diese Gegensätzlichkeit schafft. Und daran knüpft sie durchaus an, aber in der postkolonialen Theorie hat es ja dann in der Konsequenz dazu geführt, zu sagen, es gibt überhaupt nicht die eine Weltgeschichte, es gibt nur verschiedene Kulturen, verschiedene Geschichten. Das hat natürlich auch ein bisschen was jetzt so mit dem Einfluss der Postmoderne zu tun, zu sagen, es gibt keine großen Erzählungen mehr. Und Susan Buckmoss kommt da einfach auch theoretisch aus einer anderen Richtung. Also sie hat diese Wende zur Postmoderne so nicht mitgemacht, sondern geht schon von der kritischen Theorie, also Benjamin Adorno und so weiter aus und darüber auch in gewisser Weise von Marx. Und sie sagt, ja klar, wir haben ein Problem mit Universalgeschichte, dass sie immer ganz schnell eben so eine eurozentrische Geschichte wird. Aber das heißt nicht, dass wir sie komplett aufgeben können, sondern die Menschen stehen in einem Zusammenhang. Sie plädiert also für eine andere Universalgeschichte. Das macht sie in dem zweiten Essay dann, einer Universalgeschichte von unten, die, wie sie sagt, von den Rändern ausgeht. Und sie nennt das die Porosität. Also wo sich im Verlaufe von Kämpfen, von Brüchen, von Entwicklungen auf beiden Seiten, sowohl der Kolonialherrscher wie also auch der kolonialisierten Subjekte, etwas verändert. Das macht sie ganz interessant an durchaus sehr, sehr detaillierten, konkreten Darstellung, wo es zu Verbindungen oder Überlappungen oder eben einer Porosität einer ganz wichtigen synkretistischen Religion, des Voodoo, auf Haiti. Und sie sieht da auch Verbindungen zum Freimaurertum. Das Freimaurertum war ja, waren Geheimgesellschaften, die eine ganz wichtige Rolle gespielt haben im Prozess der europäischen Revolution. Und über die Kolonisatoren, die französischen Kolonisatoren, sind Elemente der Freimaurerei auch nach Saint-Domingue gekommen. Und da kann sie so Verbindungen aufzeigen. Also das wäre jetzt nur so ein Beispiel. Sie sagt auch, das ist jetzt nur mal so ein Versuch, in so eine Richtung zu gehen. Und es wird da viel Ausgrabungsarbeiten bedürfen oder wir müssen da weiter forschen, wo es zu solchen Verbindungen kommt. Und sie sagt, das wäre dann so eine Universalgeschichte von unten, wo es schon so etwas wie die Menschheit gibt, die revoltiert, aber es gibt sie nicht im positiven Sinne, so wie das die eurozentrische europäische Universalgeschichte darstellt, sondern es gibt das immer nur als das Moment der Rebellion, des Aufbegehrens, des Widerstands von unten. Also in dem Moment, wo die Sklaven und Sklavinnen auf Haiti rebellieren, da formulieren sie so einen Universalismus von unten.
Kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, wie sich da in Haiti ein Universalismus gezeigt hat, in vielleicht den Ideen der Revolution?
Jetzt ist die Brutalität, mit der dann auch die in der Rebellion die Versklavten gegen ihre ehemaligen Herren vorgegangen sind, ist so gedeutet worden als ein negativer, umgekehrter Rassismus, eben in dieser Parole, wir werden alle Weißen umbringen. Das Interessante ist aber, dass Grunde gar nicht so rassistisch definiert war, weil es gab zwei interessante Ausnahmen. Sie haben gesagt, außer den Polen und den Deutschen. Der Hintergrund ist der, da waren auch Menschen aus Polen und verarmte Deutsche, die eben da ausgewandert sind in der Zeit. Und die haben sie aufgrund deren sozialer Stellung als mit ihnen gleiche unterdrückte Subjekte wahrgenommen. Bei den Polen waren es teilweise Soldaten, die sich dann in bestimmten Situationen der Revolution geweigert hatten, Schwarze niederzumetzeln. Und sie haben also schon damit gezeigt, dass es jetzt nicht um das Weiß als Hautfarbe geht, sondern eben um eine Rache an den Kolonisatoren. Und das hat sich dann auf eine ganz interessante Weise in der ersten Verfassung von Haiti niedergeschlagen, weil sie in die Verfassung geschrieben haben, ab sofort sind alle Menschen schwarz. Also sie haben einfach diesen Rassismus umgedreht und gesagt, wir machen da gar keinen Unterschied mehr. Wir sagen einfach, alle sind schwarz. Das hat natürlich dann nicht so funktioniert, weil Rassismus hat es weiter auf Haiti gegeben. Aber es war erstmal der Appell, es war die Deklaration einer Gleichheit der Menschen, die im Vergleich zu dem, was in der Französischen Revolution bei den Aufklärern in Frankreich und so weiter diskutiert wurde, sehr viel radikaler und universeller war.
Susan Buckmoss führt uns mit ihrer Untersuchung unseren eigenen Eurozentrismus vor Augen. Sie zeigt, wie Europa durch die Ideen und die Geschichte in den Kolonien geformt wurde. Sie hebt die analytische Trennung zwischen einer schwarzen Geschichte des Kampfes gegen die Sklaverei und einer weißen Geschichte des Kampfes gegen die Lohnarbeit und den Feudalismus auf. Sichtbar macht sie das an historischen Beispielen. Sie erzählt, wie Menschen aus verschiedensten Weltreligionen auf den Schiffen des Atlantik aufeinander getroffen sind und sich gemeinsam in den Hafenstädten organisiert haben. Sie zeigt die Verbindung auf zwischen den Praktiken der Freimaurer im europäischen Widerstand und der Widerstandspraxis des Voodoos in Haiti. Du hast uns ja jetzt ausführlich erklärt, wie der Universalismus von unten bei Susan Buckmoss aussieht. Aber du hast ja 2018 auch das Buch Postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals von dem Soziologen Vivek Chiba übersetzt. Und auch Chiba setzt in seinem Buch der postkolonialen Theorie einen Universalismus entgegen. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, wie deiner Meinung nach das Verständnis von Universalismus von Chiba und Buckmoss sich unterscheidet, aber wie es vielleicht auch ähnlich ist.
Also in bestimmter Hinsicht ist es schon sehr ähnlich, wie sie für eine Universalgeschichte von unten plädieren. Jetzt muss man dazu sagen, Chiba und Buckmoss kommen aus völlig unterschiedlichen theoretischen Traditionen. Buckmoss kommt von der kritischen Theorie, also einem an Dialektik orientierten Materialismus. Chiba kommt aus einer Strömung, die wir als analytischen Marxismus bezeichnen, die eigentlich Dialektik so als philosophisches Geschwurbel ablehnen und eher so sehr analytisch-rationalistisch argumentieren. Von daher unterscheidet sich die Herleitung, die Argumentation der beiden grundlegend, auch wenn sie, denke ich, politisch eigentlich bei ganz ähnlichen Schlussfolgerungen landen. Ich habe auch nochmal geguckt, ich habe nichts gefunden, wo sich die beiden irgendwie aufeinander beziehen. Das scheinen also so verschiedene Welten zu sein. Aber was sie verbindet, ist, dass sie sagen, ja, das ist richtig, den westlichen eurozentristischen Universalismus zu kritisieren. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keinen Universalismus gibt und dass alles nur kulturell unterschieden ist. Also beide entwickeln auch eine Kritik an einer zu kulturalistischen Betrachtung. Also Susan Buckmoss sagt zum Beispiel am Ende, diese Getrenntheit der Kulturen, die ist politisch für die Herrschenden sehr funktional und wird von ihnen gepflegt. Also sie meint damit, dass wir, wenn es zum Beispiel globale Aufstände gibt, dass wir dann sagen, das sind dann die arabischen Revolten und das sind die chinesischen Revolten und die haben alle völlig unterschiedliche Kulturen und eigentlich können die sich überhaupt nicht aufeinander beziehen und verstehen. Und dagegen plädiert jetzt Susan Buckmoss mit diesem Begriff der Porosität und zu zeigen, wo gibt es da Veränderungen. Da ist Vivek Chiba, würde ich mal sagen, so ein bisschen schematischer und sagt einfach von den Grundbedürfnissen der Menschen her, gibt es eine Globalität, gibt es einen gemeinsamen Universalismus von unten, weil die Menschen kämpfen halt um ihre Grundbedürfnisse und darin ist da auch eine Einheit. Also gerade jetzt auch, was die aktuelle Situation oder diese globalen Revolten von letztem Jahr angeht, da sind es beides theoretische Ansätze, die einfach helfen oder dazu beitragen können, die Globalität dieser Revolten zu verstehen und zu gucken, wo sie sich aufeinander beziehen. Weil das war ja auch dann 2019 erstmal das Rätselraten. Also die Anlässe waren völlig disparat. Im Libanon hat es angefangen wegen Handygebühren. In Chile hat es angefangen wegen Fahrpreiserhöhungen. Und in Haiti haben sich 2019 Revolten entwickelt wegen der Korruption, weil Gelder versickert und wieder von den Herrschenden angeeignet worden sind, während die Menschen halt verarmen. Und dann zu schauen, ob es nicht im Kontext des globalen Kapitalismus und dieser globalen Vergesellschaftung, in der wir uns befinden, nicht doch in Bezug aufeinander gibt. Das hat was Gemeinsames. Da entwickelt sich eine Revolte gegen eine bestimmte Form, nennen wir es Neoliberalismus oder nennen wir es eine korrupte Elitenherrschaft, wo sich diese Revolten drin wiederfinden. Und dafür sind das einfach gute theoretische Ansätze. Es ist gerade ein kleiner Sammelband erschienen, der heißt Haitianische Renaissance, rausgegeben von Katja Maurer und Andrea Pollmeier. Haitianische Renaissance, der lange Kampf um postkoloniale Emanzipation. Und sie stellen da, also vor allen Dingen haitianische Autorinnen und Autoren kommen darin auch zu Wort, sie stellen da die aktuelle Situation und die Hintergründe auf Haiti dar. Also das kann ich nur sehr empfehlen.
Das war Christian Frings zu dem Buch Hege und Haiti von Susan Buckmores. Zu Ende hat er dafür plädiert, dass wir die heutigen Kämpfe globaler verstehen müssen und dass wir aufhören sollten, die Kämpfe im globalen Süden und die Kämpfe im globalen Norden analytisch zu trennen.